Ogun McKenna. Ogun und der enträtselte Tod. 11. Morgen und morgen und wieder morgen. Wir sind der Stoff, aus dem die Träume sind. Und dieses kleine Leben hier ist von einem Schlaf umringt. William Shakespeare. Es war schon dunkel, als Gesine ins Dorf zurückkam. Die ganze Rückfahrt über hatte es in Strömen geregnet und es war anstrengend gewesen zu fahren. Gesine liebte Regen und sie liebte es auch bei Regen zu fahren, aber nicht, wenn es dunkel war. Sie war froh, die Strecke geschafft zu haben. Sie hielt vor dem Haus, in dem Ogun wohnte, denn er hatte ihr angeboten, dass sie noch vorbeikommen könnte, um den Ermittlungstag auszuwerten. Da vorne kein Licht brannte, ging sie, wie im Dorf üblich, um das Haus herum und schaute ins Küchenfenster. Dieses war hell erleuchtet und Ogun saß am Küchentisch. Ein älterer Mann stand mitten in der Küche und sprach laut. Fast wie in einem Theater, dachte Gesine. Dann klopfte sie ans Fenster und Ogun winkte ihr und gab ihr zu verstehen, dass sie einfach durch die Hintertür hereinkommen sollte. Als sie in der Küche stand, begrüßte Ogun sie und sagte, »Dies ist mein Dad. Wir beschäftigen uns gerade mit Shakespeares Macbeth und den Parallelen zu einem Kurs in Wundern. Mein Dad übt dieses Stück gerade in seiner Laienspielgruppe ein.« Wir sind hier mitten in dem spannenden Selbstgespräch von Macbeth im 5. Akt in der 5. Szene. Es gibt da sehr viel Parallelen zu einem Kurs in Wundern, weißt du? Hast du einen Moment Zeit? Ja, sicher, sagte Gesine. Dann setz dich, sagte Ogun. Wir werten nachher aus. Er goss ihr eine Tasse Tee ein. Dad schloss die Augen, um sich zu konzentrieren. Dann öffnete er sie wieder und begann mit klarer Stimme zu deklamieren. Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out, out, brief candle. Life's but a walking shadow, a poor player, that struts and frets its hour upon the stage, and then is heard no more. It's a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Es entstand eine Stille und Gesine hätte fast geklatscht. Denn obwohl sie nicht viel verstanden hatte, hatte es sie irgendwie bewegt. Dad, sagte Ogun, kannst du es bitte noch mal auf Deutsch machen? Gesine ist nicht so firm im Englischen. Gerne, sagte Dad, schloss wieder die Augen, öffnete sie dann und begann. Morgen und morgen und dann wieder morgen. So kriecht mit kleinem Schritt von Tag zu Tag zur letzten Silb auf unserem Lebensblatt. Und all unsere Gestern haben Narren beleuchtet, den Weg zum staubigen Tod. Aus, aus, kleine Kerze. Leben ist wie ein wandelnder Schatten, ein armer Spieler, der daher stolziert, sein Stündchen auf der Bühne hat und dann nicht mehr vernommen wird. Ein Märchen ist's, erzählt von einem Dummkopf, voll mit Tamtam und Wut, und es besagt nichts. Diesmal klatschten Gesine und Ogun laut und Dad verbeugte sich. ziemlich düster, meinte Gesine. Dad lachte und sagte, es ist eine Tragödie. Aber Shakespeare war kein düsterer Mensch, im Gegenteil, er hat wunderbare Komödien geschrieben. In seinen Tragödien beschreibt er das Ego-Denksystem meisterhaft und in den Komödien macht er sich gleichzeitig darüber lustig. Macbeth zieht hier Bilanz im 5. Akt. Er hat zusammen mit seiner Frau den König ermordet und ist selber König geworden. Seine Frau ist gerade gestorben, da sie dem inneren Schuldkonflikt nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Er selbst sitzt auf seinem Königsthron, ist von Feinden umzingelt und wartet auf seinen letzten Kampf. Macbeth ist ein wunderbares Beispiel dafür, wo wir hinkommen, wenn wir uns für das Ego-Denksystem entscheiden und uns von ihm führen lassen. Die Idee der Trennung im Geist zu wählen, bedeutet die Idee der Einheit zu töten. Heißt es nicht im Kurs sogar, Groll zu hegen ist ein Angriff auf Gottes Heilsplan? Dad sah Ogun fragend an. Stimmt, sagte Ogun, blätterte eine Weile im Kurs, der vor ihm lag, und sagte hier in Lektion 72, Groll zu hegen ist ein Angriff auf Gottes Heilsplan. Wir haben zwar erkannt, dass der Heilsplan des Egos das Gegenteil von Gottes Plan ist, aber wir haben noch nicht deutlich gemacht, dass er ein aktiver Angriff auf seinen Plan ist und ein vorsätzlicher Versuch, ihn zu zerstören. Bei diesem Angriff werden Gott die Eigenschaften zugeschrieben, die eigentlich zum Ego gehören, während das Ego die Eigenschaften Gottes anzunehmen scheint. Der grundlegende Wunsch des Egos ist, Gott zu ersetzen. Tatsächlich ist das Ego die physische Verkörperung dieses Wunsches. Denn dieser Wunsch ist es, der den Geist mit einem Körper zu umgeben scheint, der ihn getrennt hält und allein sowie unfähig, einem anderen Geist auf andere Weise als durch den Körper zu erreichen, der gemacht wurde, um ihn gefangen zu nehmen. Die Begrenzung der Kommunikation kann nicht das beste Mittel sein, um Kommunikation auszuweiten. Und dennoch möchte das Ego dich glauben machen, dass es so ist. Schön gesagt, sagte Dad, schön gesagt. Fangen wir nochmal vorne an. Morgen und morgen und wieder morgen. Es geht um die Zeit. Die Zeit ist der Trick des Ego-Denksystems, um uns vom Jetzt und vom heiligen Augenblick fernzuhalten. Morgen, wenn du erst König bist, wird alles besser. Morgen, wenn ich Person X für seine Frechheit bestraft habe, werde ich mich besser fühlen. Morgen, wenn ich erst die Beförderung erhalten habe, wird es mir wieder gut gehen. Morgen und morgen und wieder morgen. Kriecht so mit kleinem Schritt von Tag zu Tag zur letzten Silb auf unserem Lebensblatt. In der Zeit kriechen wir durch unser Traumleben. Nennt der Kurs die Zeit nicht sogar den großen Taschenspielertrick? Wieder schaute er Ogun an. Diesmal musste Ogun etwas länger suchen, aber dann sagte er hier, Lektion 158. Zeit ist ein Kunstgriff, ein Taschenspielertrick, eine riesige Illusion, in der Figuren wie durch Zauberei kommen und gehen. Doch hinter den Erscheinungen gibt es einen Plan, der sich nicht ändert. Das Drehbuch ist geschrieben. Wann die Erfahrung eintreten wird, um dein Zweifeln zu beenden, das steht fest. Denn wir betrachten die Reise nur von jenem Punkt aus, wo sie endete, wobei wir auf sie zurückblicken und uns vorstellen, wir würden sie noch einmal unternehmen und im Geiste Revue passieren lassen, was vergangen ist. Danke, sagte Dad und fuhr dann fort. Und all unsere Gestern haben Narren beleuchtet, den Weg zum staubigen Tod. Aus, aus, kleine Kerze. Morgen und gestern. Das Ego-Denksystem ist ein System, welches zwischen diesen beiden vorgestellten Zeiten pendelt. Weder morgen noch gestern sind in unserer wirklichen Erfahrung zu finden. Es sind beides gedankliche Abstraktionen der Wirklichkeit. Im Jetzt, im heiligen Augenblick, im Sein gibt es kein Ego, sondern nur das Leben selbst, ungeteilt und klar. Der Begriff nah ist doppeldeutig. Ein nah ist sowohl derjenige, der sich vom Ego-Denksystem narren lässt, aber auch derjenige, der wie ein Hofnarr das Ego-Denksystem und seine Scheinmacht durchschaut. Denn die scheinbare Macht des Ego-Denksystems beruht lediglich darauf, dass wir es wählen und damit wirklich machen wollen. Hier sehen wir die Wahl, die wir treffen können. Müssen wir uns auf dem Weg zum staubigen Tod schleppen? Müssen wir Angst haben um unsere kleine Kerze, die bald verlischt? Oder sind wir bereit, unsere Prämisse zu untersuchen? Bin ich wirklich dieser Körper? Wie kann ich ein Körper sein, wenn Gott Geist ist und mich im Geist erschaffen hat? Können Ideen ihre Quelle denn verlassen? Desto näher wir dem Tod kommen, desto hektischer werden wir und sind sogar bereit, schmerzhafte und heftige Prozeduren über uns ergehen zu lassen, um vielleicht noch ein paar Tage rauszuschinden. Warum sich nicht jetzt in der Blüte des Lebens fragen? Ist der Tod des Körpers mein eigener Tod? Leben ist wie ein wandelnder Schatten, ein armer Spieler, der daher stolziert, sein Stündchen auf der Bühne hat und dann nicht mehr vernommen wird. Wie siehst du dieses Leben als armer Spieler, der sein Stündchen auf der Bühne hat? Der wandelnde Schatten, der Walking Shadow. Im Englischen heißt übrigens Walking Gentleman Nebendarsteller. Und genauso fühlen wir uns doch oft. Dabei sind wir in Wahrheit der absolute Hauptdarsteller. Wir leben den Film, den wir selber kreiert haben. Wir sind selber der Regisseur, der Darsteller und der Zuschauer. Wenn wir durch Vergebung erkennen, dass alles, was ich sehe, Teile von mir sind, können wir unsere Rolle in Gelassenheit spielen. Hast du eine Kursstelle dazu, Ogun? Sagte Ogun, mal schauen. Er blätterte. Hier. Lektion 169. Möge es daher genügen, dass du Arbeit zu verrichten hast, um deine Rolle zu erfüllen. Das Ende muss für dich verschleiert bleiben, bis dein Teil getan ist. Es ist nicht von Belang. Denn nach wie vor ist dein Teil das, wovon alles Übrige abhängt. Indem du die dir zugewiesene Rolle übernimmst, kommt die Erlösung jedem ungewissen Herzen ein wenig näher, welches noch nicht mit Gott im Gleichklang schlägt. Vergebung ist das zentrale Thema, das sich durch die Erlösung zieht, das alle ihre Teile in bedeutsamen Beziehungen zueinander hält, ihren Lauf lenkt und ihr Ergebnis sicher hält. Danke, Ogun, sagte er und fuhr dann fort. Ein Märchen ist's, erzählt von einem Dummkopf, voll mit Tamtam und Wut, und es besagt nichts. Wie lange will ich diesem Märchen noch zuhören? Wie lange will ich mich noch von Tamtam und Wut beeindrucken lassen? Tamtam ist der Lärm des Lebens. Will ich mich vom Lärm verrückt machen lassen? Oder will ich mir mit Geistesschulung, wie ein Kurs in Wundern sie darlegt, über den Tag verteilt kleine Inseln der Stille einbauen, in denen ich wieder zu mir komme und mich an das erinnere, was ich wirklich bin? Will ich die Macht der Vergebung annehmen und Wut in Frieden verwandeln? Diese Wahl habe ich in jedem Augenblick meines Lebens. Dann ist das Leben nicht mehr ein Dahinschleppen auf staubiger Straße, sondern eine ungeheure, interessante Schule, die mich mit Sicherheit dahin führt, wiederzuerkennen, was ich wirklich bin. Und es besagt nichts, signifying nothing. Nichts ist nicht nichts, sondern wie es im Englischen so schön heißt, nothing, no thing. Kein Ding. Wenn unsere Wahrnehmung gereinigt ist, leben wir die Wahrheit als das, was sie immer ist, ungeteilte Erfahrung. Nicht zersplittert in Subjekt und Objekt. Im Sehen zeigt sie sich als Sehen, im Laufen zeigt sie sich als Laufen, beim Essen zeigt sie sich als Essen und sie teilt sich dabei nicht in einen gedachten Körper und in eine gedachte Speise, die verzehrt wird. Die Erfahrung ist Essen und sie ist ungeteilt und rein. Uff, und jetzt habe ich richtig Hunger, sagte Dad. Ich hab noch eine leckere Kürbissuppe da, sagte Ogun. Gesine, bist du auch dabei? Aber sicher, sagte Gesine, aber ganz sicher. Sie aßen mit gutem Appetit die Kürbissuppe. Es gab ein kräftiges Landbrot dazu, kurz getoastet mit etwas Butter darauf. Draußen frischte es wieder auf und der Regen prasselte gegen die Scheibe. Ananda, die Katze, kam mit gemessenen Schritten herein und war eher in Katerstimmung. Das heißt, sie war sehr schmusig drauf, was längst nicht immer so war. Sie ging von einem zum anderen und ließ sich ausführlich kraulen. Dann entschied sie sich für den Platz auf Gesines Schoß, machte es sich bequem und begann sich ausführlich zu putzen. Ogun nahm kurz geistigen Kontakt zueinander auf und empfing nur das eine Wort Selbstfürsorge. Also übersetzte er laut und sagte zu Gesine, Ananda ist so freundlich, dir einen kurzen Vortrag über Selbstfürsorge zu halten. Beobachte ihn und du wirst verstehen, was Selbstfürsorge ist. Selbstfürsorge hat eine geistige Seite und eine körperliche Seite. Selbstfürsorge heißt, deinen Körper so annehmen, wie er ist, und ihn in einem guten und funktionstüchtigen Zustand zu erhalten. Durch vitales Essen, durch viel draußen sein und genügend Bewegung. Und Selbstfürsorge hat auch eine geistige Seite, den eigenen Geist zu untersuchen und wissen, was in ihm los ist. Wissen, wie er funktioniert. Wissen, nach welchen Gesetzen er funktioniert. Und ihn langsam, aber sicher von allen unwahren Konditionierungen und Programmierungen zu befreien. Wenn du einander beobachtest, wirst du feststellen, dass er auf eine sehr klare und bewusste Art im Hier und Jetzt verankert ist. Er vertraut seinem inneren Führungssystem und reagiert sofort auf Sachen, die er mag und die er nicht mag. Sein Maßstab ist die Lebensfreude und somit folgt er dem, was man den Willen Gottes nennen kann. Sie betrachteten alle eine Weile Ananda, der seine Lektion fortsetzte. Dann fragte Ogun, wie ist es dir ergangen? Gesine berichtete ausführlich, auch von ihrer Arbeit mit der Kurslektion. Es war deutlich zu bemerken, dass die Begegnung mit Markus sie sehr berührt hatte. Und trotzdem wirkte sie irgendwie unzufrieden. Ogun, der dies wahrnahm, fragte nach. Kannst du sehen, was dich unzufrieden macht? Gesine überlegte eine ganze Weile, dann sagte sie, als ich mit Markus dort saß und die Wellen beobachtete, hatte ich eine tiefe Erfahrung von Einheit. Mir war auf einmal völlig klar und ich nickte zustimmend, dass es unmöglich ist, eine Welle als Objekt aus der Erfahrung herauszuschneiden und einzeln zu betrachten. Aber dies passt überhaupt nicht zu meinem wissenschaftlichen Weltbild, mit dem ich aufgewachsen bin und das ich für mich als unumschränkte Wahrheit akzeptiert habe. Ogun nickte und sagte dann, für deine Ermittlung ist dies ein sehr wichtiger Punkt. Du beginnst hier zu verstehen, warum du mit Gerhard nicht mehr richtig kommunizieren konntest. Er war oder besser ist in einer Welt zu Hause, die das wissenschaftliche Weltbild übersteigt. Da Gerhard bemerkte, dass du an deinem wissenschaftlichen Weltbild festhalten wolltest, hatte er weder das Recht noch den Wunsch, Themen mit dir zu besprechen, die dieses in Frage stellten. Verstehst du? Gesine nickte. Fangen wir vorne an bei deiner Kurslektion. Diese Gedanken haben keine Bedeutung. Sie sind wie die Dinge, die ich in diesem Raum sehe, in dieser Landschaft sehe, an diesem Ort sehe. Diese Lektion erinnert deinen Geist daran, dass Gedanken nur die Bedeutung haben können, die du ihnen gibst. Das heißt, es gibt einen Teil deines Geistes, der diese Entscheidungen trifft. Solange dir nicht bewusst ist, dass du diese Entscheidungen selbst triffst, wirst du dich als Opfer einer Welt betrachten. Opfer sein hat einfach mit mangelnder Bewusstheit oder mangelnder Beobachtung zu tun. In der Geistesschulung beginnst du nun, deinen Geist zu beobachten. So wird aus dem Entscheider langsam aber sicher ein Beobachter. Bewusstheit tritt an die Stelle konditionierter Programme, die in Unbewusstheit ablaufen. Oder, um es mit den Worten von Nisargadatta Maharaj zu sagen, der Verstand verdeckt die Realität, ohne es zu wissen. Um die Natur des Geistes zu kennen, braucht man Intelligenz, die Fähigkeit, den Geist in stiller und leidenschaftsloser Achtsamkeit zu betrachten. Du kannst dich an dieser Stelle fragen, Gesine, ob dies nicht der eigentliche wissenschaftliche Ansatz wäre. Die klare und leidenschaftslose Beobachtung desjenigen, der den Gedanken die Bedeutung gibt, die sie für dich haben. Es ist doch wissenschaftlich, sich auf seine empirische Erfahrung zu verlassen. Empirie aus dem Griechischen heißt verinnerlichte Erfahrung oder Erfahrungswissen. Deine Erfahrung mit Markus sagt dir, dass die Welle in keiner Weise getrennt werden kann. Dies steht jetzt im Gegensatz zu deinem wissenschaftlichen Weltbild. Das wissenschaftliche Weltbild beginnt mit dem Axiom des Materialismus. Axiom heißt Beschluss oder Grundsatz. Dies heißt, im wissenschaftlichen Weltbild wird einfach festgelegt, dass es Materie gibt. Es gibt keinen Beweis dafür, verstehst du? Die Idee der Materie ist die Idee, dass Gedanken ihre Quelle verlassen könnten und auf einmal etwas würden, was anders ist als das, was sie sind. Ein Gedanke ist Geist, verlässt den Geist und wird auf einmal zu dem Gegensatz vom Geist, nämlich zur Materie. Schauen wir uns doch einmal an, was der Kurs zu dieser Situation zu sagen hat. Ogun blätterte eine Weile und sagte dann hier, in Lektion 184 heißt es: Du lebst mit Hilfe von Symbolen. Du hast für alles, was du siehst, Namen erfunden. Ein jedes wird zu einer separaten Wesenheit, die du mit ihrem eigenen Namen identifizierst. Dadurch meißelst du es aus der Einheit heraus. Dadurch ordnest du ihm besondere Eigenschaften zu und hebst es von anderen Dingen ab, indem du den Raum um ihn herum betonst. Diesen Raum legst du zwischen alle Dinge, denen du verschiedene Namen gibst, zwischen alle Geschehnisse, was Raum und Zeit betrifft, und zwischen alle Körper, die mit einem Namen begrüßt werden. Dieser Raum, den du als das wahrnimmst, was alle Dinge voneinander abhebt, ist das Mittel, durch welches die Wahrnehmung der Welt erreicht wird. Du siehst etwas, wo nichts ist, und siehst gleichermaßen nichts, wo Einheit ist. Einen Raum zwischen allen Dingen, zwischen allen Dingen und dir. Dadurch meinst du, habest du in der Trennung Leben gegeben. Durch diese Spaltung meinst du, als Einheit etabliert zu sein, die mit einem unabhängigen Willen funktioniert. Soweit der Kurs, sagte Ogun. Es geht jetzt nicht darum, dies zu glauben, sondern dies zu beobachten. So entsteht direkte Erfahrung. Und sie entsteht nicht wirklich, sondern sie wird nur bewusst. Direkte Erfahrung übersteigt das, was wir Verstand nennen. Aber du wirst feststellen, dass sie überaus vernünftig ist. Im Kapitel 21, Absatz 6, sagt der Kurs: Ihr realisiert das ganze Ausmaß nicht, in welchem die Idee der Trennung die Vernunft behindert hat. Vernunft liegt in dem anderen Selbst, welches ihr von eurem Gewahrsein abgeschnitten habt. Und vom Rest, dem ihr erlaubt habt, in eurem Gewahrsein zu bleiben, vermag nichts vernünftig zu sein. Weißt du, sagte Ogun, ein Wissenschaftler sagte mir einmal, als ich seinem Axiom des Materialismus nicht folgen wollte, ich sei ein Mystiker und würde mich nach einem verantwortungslosen Bewusstsein sehen, in das ich eintauchen und endlich der Welt entsagen könnte. Ich antwortete ihm, dass Ich Bin überhaupt nichts Mystisches ist und dass Ich Bin die einzige Erfahrung jedes Wesens hier ist, und jeder ohne weiteres zustimmen kann, dass Ich Bin weder bewiesen noch falsifiziert werden muss. Er ging dann einfach und ließ mich stehen, was auch eine Antwort ist. Wenn du mit dem Kurs weitermachst, wirst du feststellen, dass erstens Geistesschulung keine Mystik ist und zweitens, dass es darum geht, die volle Verantwortung zu übernehmen. Da du allein über die Interpretation dessen entscheidest, was du denkst und was du wahrnimmst. Ogun atmete einige Male tief durch, da er bemerkte, dass er sich etwas in Rage geredet hatte. Der Regen hatte aufgehört. Es war still geworden draußen. Die Ruhe nach dem Sturm, sagte Gesine. Morgen ist Ruhetag für die Ermittlung. Ich gehe in den Wald Holz machen. Kommst du mit? Gerne, sagte Ogun. Dad, du auch? Ja, sicher, sagte Dad. Die beste Wärterin der Natur ist Ruhe. Er zwinkerte ihn zu. William Shakespeare.